Es freut mich, dass wir unser Studium über die Einheit in Christus fortsetzen können und wir haben heute den Untertitel, dass sie alle eins seien. Und das ist genommen aus unserem Grundlagenkapitel Johannes 17. Es ist das Gebet unseres Heilandes nach Einheit. Es ist das Gebet unseres Heilandes nach der Erfüllung, nach der Zurückführung des Menschen aus der Uneinheit in die Wiedereinheit mit Gott. Und wir haben uns in den letzten Stunden gefragt, worin sollen wir uns denn einig sein? In Aussehen, in Form, in Größe, Intelligenz, in Fähigkeit, in Geschmack, in Geschwindigkeit, in Kleidung. Worin sollen wir uns letztendlich einig sein? Und ich habe versucht, in der letzten Stunde zu zeigen, dass es eine einzige Ursache der Uneinheit gibt, nämlich, wer bin ich? Oder auch eine einzige Ursache der Einheit, nämlich, bin ich ein Geschöpf? Dann ist alles klar. Bin ich ein Gott? Dann ist alles unklar. So, das einzige Problem, was im Menschen da ist, dass er uneins ist, ist die Grundidee, dass er denkt, er ist Gott. Und das muss natürlich entfernt werden aus dem Menschen. Ich habe versucht, im letzten Stunde zu zeigen, dass die Identität alles bestimmt. Mit ihr beginnt der Kreislauf des Gedankens. Vertrauen entspringt aus Identität, daraus Motivation, daraus die Entscheidung, das sind alles Funktionen des Geistes in unserem Unterbewusstsein. Daraus entsteht dann der elektrische Strom, der dem Körper gemacht wird. Über das Nervensystem, über die Hirnrinde geht das weiter ans limbische System, dann ans Knochenmark, dann an alle Organe, dann ans limbische System, an die Hirnrinde und kommt zurück zum Geist. Und haben wir gesehen, gibt es noch einen kleinen Kreislauf, nämlich der der Emotionen, dass dann, wenn die Information im limbischen System ankommt, werden chemische Stoffe freigesetzt, die dem Geist ein Gefühl machen, die ihm Orientierung geben über das, was er denkt, richtig war oder falsch. Nun ist Identität richtig, dann sind alle Funktionen des ganzen Menschen normal. Ist die Identität falsch, dann sind alle Funktionen nicht normal. Das heißt, dann können wir gar nicht funktionieren. Und wir haben gesehen, dass wir dennoch funktionieren, weil die Gnade Gottes uns erhält. So, schauen wir uns an. Auf dieser Welt gibt es viele Ideologien, aber sie haben eine Wurzel. Und diese Ideologien sind deshalb unterschiedlich und widersprüchlich, weil sie auf einer Idee beruhen, die nicht stimmen kann. So, wir haben die religiösen Menschen. Sie mögen die meisten sein auf dieser Welt. Wir haben die Humanisten, die Atheisten, die Agnostiker, die Kommunisten und die Wissenschaftler. Und wer weiß, was alles noch für Kategorien wir aufführen könnten. Sie alle haben Ideen und Ideologien. Aber alle ihre Ideologien kommen aus demselben Ursprung, aus derselben Wurzel. Ich bin Gott. Wozu führt das? Warum kann man keine Einigkeit haben, wenn es mehrere Götter gibt? Man kann es nicht haben, weil sich ja jeder, der sich als Gott sieht, höher sieht als der andere. Jeder ist ein Besserwisser, ein Besserkönner. Der Wettbewerb ist nur da, weil jeder größer sein will. Der Wettkampf würde nicht existieren, wenn nicht jeder denken würde, er ist ein Gott. Ein Machtkampf gäbe es nicht. Aber dadurch, dass jeder sich für Gott hält, muss jeder seine Sache ausfechten. Und er muss über den anderen kämpfen. Er muss über den anderen richten. Der Religiöse richtet den Wissenschaftler, der Wissenschaftler den Religiösen, der Humanist, den Agnostiker, wer auch immer. Jeder richtet den anderen, weil er sich höher sieht. Jeder könnte, wenn er könnte, würde er kontrollieren den anderen. Gewalt, Krieg und Mord. Der Mensch ist dadurch, dass er in dieser Identität so verkehrt ist, in einem Krieg. Alle Gruppen von Menschen sind im Krieg. In jedem Haus gibt es Krieg. Zwischen Bruder und Schwester, zwischen Mann und Frau gibt es Krieg. Warum gibt es Gewalt? Warum gibt es Wettbewerb? Schauen wir uns doch mal die religiöse Welt an. Wie geht es in der vor? Haben die auch eine Wurzel und können auch nie einig sein? Wir nehmen die katholische Kirche, die evangelische Kirche, wir nehmen die Lutheraner, wir nehmen die evangelischen Freikirchen, die in der Menge sind, die Zeugen Jehovas, die Heilsarmee und alle anderen Religionen zusammen. Und man versucht sich natürlich zu einigen. Aber man kann sich nie einigen, weil jeder hat ja recht. Jeder sitzt auf seinem Thron. Auch wenn man versucht zu verbieten, dass eine Religion für die andere wirbt, wenn man all das versucht durchzusetzen mit Gewalt, bleibt dennoch jeder Einzelne, indem er sich höher sieht als der andere. Jeder ist ein Besserwisser, Besserkönner. Jeder steht im Wettbewerb mit den anderen. Jeder steht im Wettkampf. Deshalb haben auch Christen Wettkämpfe. Nun, man macht ein Volleyballturnier und ein Fußballturnier und man versteht nicht, dass das alles aus der Idee hervorkommt. Ich bin Gott. Der Machtkampf ist in jeder Christengemeinde und nicht nur in der Gemeinde selbst, sondern unter allen anderen. Wie viele Kämpfe gibt es zwischen den religiösen Gruppen überall auf der Welt? Alle spielen sich als Richter auf. Alle wollen den anderen kontrollieren. Und Gewalt ist das Zentrum des Ganzen. Ich war vor kurzem bei einer Familie und als ich am Abend zurückkam, saß der Hausherr vor dem Fernsehen und er schaute sich Volleyball an. Und wir saßen dort noch ein bisschen zusammen, während der Fernseher lief. Und was mir auffiel, als ich das Volleyballspiel betrachtete, war, wie viel Gewalt in dem Spiel ist. Wie man mit aller Macht den Ball in das andere Feld schmettern muss, dass man den anderen fertig macht. Es ist grausam. Aber wir haben Gefallen daran. Wir sehen nicht einmal, wie schlimm es ist, dass man über einen anderen Gewalt ausübt. Krieg und Mord gibt es in der religiösen Welt genauso wie in der nicht religiösen Welt. Weil sie haben ja alle, wie wir gesehen haben, dieselbe Wurzel. Es kommt alles aus demselben, aus derselben Quelle. Wie würde der Baum aussehen, wäre die richtige Identität dort? Dann, wenn jeder sich als Geschöpf sehen würde, dann hätte man unterschiedliche Nationen, unterschiedliche Fähigkeiten, unterschiedliche Hautfarben, unterschiedliche Kleidung, unterschiedlichen Geschmack, unterschiedliche Größe, unterschiedliche Aufgaben, aber man wäre sich einig, weil keiner würde sich sehen als höher als der andere, als schöner als der andere, als geschmackvoller oder ich weiß nicht wie als der andere. Kein Anspruch würde da sein, oh, ich weiß es besser und ich kann es besser wie du, lass mich mal. Es gäbe keinen Wettbewerb. Im Himmel wird es nie einen Wettbewerb geben. Wie sollen sich denn Geschöpfe unterschiedlich wettbewerben? Das wäre nur möglich, wenn wir Götter sind. Zeigen, wer ist stärker. Kein Wettkampf. Kein Machtkampf, keiner richtet den anderen, keiner kontrolliert den anderen. Es gibt keine Gewalt, kein Krieg und kein Mord. Eine einzige Sache, die Identität, sie entscheidet über Einigkeit oder Uneinigkeit. Und solange sie nicht verändert wird, kann es keine Einigkeit geben. Auch wenn in den Kirchen, über die Ökumene, über verschiedene Gruppen, man nach Einigkeit strebt, sie ist nie erreichbar. Es sei denn, alle sind sich bewusst, wer sie sind. So, schauen wir uns noch einmal das Ganze im Überblick an. Der Mensch hat einen Körper und einen Geist. Und wir haben gesehen, er ist abhängig von Grundbedürfnissen, von geistigen Grundbedürfnissen, wie Liebe, Freiheit, so weiter. Er hat sie im Wollen. Der Geist will diese Dinge. Er kann nichts dafür, dass er diese Dinge will. Und er muss sie stillen über letztendlich das Unterbewusstsein, das Herz. Und dort bestimmt Identität alles. Wir haben gesehen, daraus kommt Vertrauen, Motivation, Entscheidungskriterien, Gewinn und Verlust. So hat uns Gott gemacht. Und dann ist Entscheidung, ist das Geben. Ja, macht den Strom, nein, nicht. Und das müssen wir auf beiden Seiten tun. Und so läuft der Prozess in unserem Unterbewusstsein ab. Und wenn wir ein Geschöpf sind, dann ist Gott die Quelle und alles ist gut. Jetzt wollen wir aber ein wenig das anschauen, was wir bisher noch nicht so viel angeschaut haben, nämlich das, was vor dem Herzen kommt. Weil bevor eine Entscheidung in der Identität gefällt wird, gibt es einen Prozess des Abwägens. Der beginnt, indem der Wille die Information aufnimmt, aber diese muss durch die Vernunft oder den Verstand abgewogen werden, bevor es entschieden wird. So gibt es also ein ständiges Hin und Her zwischen Bewusstsein und Unterbewusstsein. Wir können keine Entscheidung treffen, ohne dass wir uns bewusst sind. So ist es wichtig, dass wir wissen, wer wir sind. Und wenn wir Entscheidungen treffen, warum und wieso wir diese treffen. Dafür hat uns Gott die Vernunft gegeben. Die Vernunft ist ein, Ellen White sagt, die königliche Gabe, dass wir die Vernunft haben. Sie unterscheidet uns von den Tieren und sie macht uns fähig, Dinge komplexer Art zu betrachten und abzuwägen und am Ende über das Herz zu entscheiden. So, ohne Vernunft, ohne Bewusstsein, besser gesagt, ohne Bewusstsein können wir keine Entscheidung treffen. Aber Tiere haben auch ein Bewusstsein. Was ihnen fehlt, ist die Vernunft. Das heißt, sie haben deshalb keine Moral. Sie sind nicht verantwortlich für das, was sie tun. Sie, wenn sie sich einig sind, sind sie sich einig durch ihren Instinkt. Da gibt es keine bewusstes Abwägen oder Ablehnen oder Einwenden von einer moralischen Situation. Sie können das nicht. Aber der Mensch hat deshalb eine Verantwortung, weil ihn Gott mit Vernunft ausgestattet hat und sicherlich die Engel noch mit mehr Vernunft. So schauen wir uns einmal an, wie Jesus hier in seinem hohenpriesterlichen Gebet ganz bewusst die Vernunft verwendet, um die Dinge zu erklären. Ich lese ab Vers 1. Solches redete Jesus und hub seinen Augen auf den Himmel und sprach: Vater, die Stunde ist hier. Das heißt, er war sich bewusst der Zeit. Das weiß ein Tier nicht. Dass du deinen Sohn verklärest, auf dass dich dein Sohn auch verkläre. Nun kommen wir zum ersten Punkt. Die Vernunft braucht das Wort verklären zu interpretieren. Manche Worte verstehen wir alle sofort. Aber wenn jetzt hier Jesus sagt, verkläre, die Zeit ist, die Stunde ist hier, das wissen wir, dass du deinen Sohn verklärest, auf dass dich dein Sohn auch verkläre. Nun, das ist altes Deutsch. Was bedeutet das? Was wollte Jesus ausdrücken? Und ich versuche es mal mit einem einfachen Wort, nämlich offenbaren. Die Stunde ist hier, dass du deinen Sohn offenbarst, auf dass dich dein Sohn auch offenbart. Gleich wie du ihm Macht hast gegeben über alles Fleisch, das heißt über alle Menschen, auf dass er das ewige Leben gebe allen, die du ihm gegeben hast. Das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, der du allein wahrer Gott bist und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Das ist wiederum ein kombiniertes Werk des Verstandes, der Vernunft und des Herzens. Erkenntnis ist mehr als nur vernünftiges Erkennen. Es ist Verändern, es ist Teilsein. Und Christus macht das hier weiter sehr schön. Sagt er, ich habe dich verklärt oder offenbart auf Erden und vollendet das Werk, das du mir gegeben hast, dass ich es tun sollte. Und nun verkläre mich du Vater oder offenbare du mich Vater bei dir selbst mit der Klarheit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Ich habe deinen Namen offenbart den Menschen, die du mir von der Welt gegeben hast. Sie waren dein und du hast sie mir gegeben und sie haben dein Wort behalten. Nun wissen sie, dass alles, was du mir gegeben hast, ist von dir. So ihr seht, Wissen, Erkennen, Vernunft spielt bei all diesen Prozessen die Hauptrolle. Ich muss Dinge begreifen. Wenn ich sie nicht begreife, kann ich sie auch im Herzen nicht umsetzen. Und jetzt muss ich wissen, wie begreife ich die Dinge. Und ich möchte das einfach, dass wir verstehen, wie arbeitet denn jetzt, und ich bete darum, um eines Tages eine, wenn geht, wenn Gott es mir helfen will, zu verstehen, wie genau das Ganze sich im Geist abspielt. Zumindest schematisch. Dass ich weiß, wie schnell oder wie zumindest aus dem, was ich von außen aufnehme, über meine Vernunft, meinen Willen und dann ins Herz und wie das Ganze geht. Aber erstmal wollen wir es Stück für Stück sehen und ich bin dankbar, dass Gott mir hilft, Stück für Stück die Dinge zu erkennen. Und so lasst uns schauen, die Vernunft. Die Vernunft ist nämlich das Zünglein an der Waage. Sie funktioniert so, dass sie wie eine Waage ist oder der Geist ist insgesamt wie eine Waage. Er muss die Information, die auf ihn zukommt, mit der Wahrheit abwägen. Und jetzt ist es wichtig, wenn mein Vernunft eine Waage ist und ich angewiesen bin zu wiegen, die Information, die auf mich zukommt, dann als Waage kann man weder das, was man wiegt, sein eigen nennen, noch das, womit man wiegt. Nämlich, was ist die Wahrheit? Es ist die Kenntnis des Gesetzes. Das Gesetz ist die Wahrheit. Und hier in diesem wunderbaren Kapitel sagt Christus, es ist das Wort. Aber wir werden verstehen und sehen, dass wenn in der Heiligen Schrift das Wort Gottes genannt wird, dann ist es nicht unbedingt die Schrift, die dort gemeint ist, sondern das Gesetz. Weil das Gesetz ist das, was uns helfen soll, die Information auch der Schrift zu entschlüsseln und sie zu verstehen. Deshalb brauchen wir, wenn wir die Vernunft verwenden, einen Maßstab, um das, was von außen kommt, auf uns zu begreifen. Aber beides kommt nicht aus uns selbst. So, ohne Vernunft sind wir moralisch verantwortlich. Deshalb ist die Vernunft entscheidend. Und ich möchte es zeigen, dass die oberste Instanz der Vernunft ist das Gewissen. Das heißt, wir können auch, nachdem wir entschieden haben oder vielleicht schon die Entscheidung getroffen haben, nochmal nachprüfen, war das jetzt richtig oder war das falsch. So, unser Gewissen ist da, um uns vor, ich sage jetzt mal, immer wieder zu schützen. Es ist die höchste Stufe, würde ich sagen, der Vernunft. Weil im Gewissen habe ich die Maßeinheit der Waage sozusagen, aber die Maßeinheit der Waage ist immer außerhalb von mir. Das ist entscheidend zu verstehen. Eine Waage hat weder das, was sie misst, noch die Maßeinheit in sich. Und über das Gewissen wird die Maßeinheit nochmals geprüft, ob sie stimmt oder nicht, dass man die Entscheidung, die man getroffen hat, richtig war oder nicht richtig. So, schauen wir uns Luzifer an. In Luzifer entwickelt sich die Idee, er könnte jemand anders sein, als er ist. Nun, wieso er auf diese Idee kommt, mag ein Geheimnis bleiben, aber jeder kann auf irgendeine Idee kommen. Der Geist ist erfinderisch. Er kann Dinge betreiben. Er muss mit ihnen arbeiten, mit den Informationen, die auf ihn zukommen. Luzifer macht diesen Gedankenfehler, dass er seine Vernunft als Maßstab nimmt. Das heißt, er tut das Gesetz Gottes zur Seite und sagt, ich bin vernünftig genug, dass ich die Dinge nach meinem Maßstab messe und setzt sich damit zum Maßstab. Weil wenn man Gott sein will, muss man Maßstab werden. Und jetzt versucht Gott ihm, er kann ihm nur über das Gewissen, nur über die Vernunft, kann er anklopfen und sagen, Luzifer, du weißt, dass das nicht geht. Du bist eine Waage. Du kannst nie den Maßstab in dir selbst haben und du selbst kannst nicht der Maßstab sein. Du brauchst immer für das Abwägen jeder Information eine Referenz, einen Punkt, nach dem du dich richtest. So wie in dem Verkehr. Wenn wir heute die Verkehrsregeln haben, dann richten wir uns danach. Wir brauchen die Verkehrsregeln. Und so hat Gott uns so gemacht, dass wir die Vernunft haben, damit wir das Gesetz lernen, dass wir lernen fahren und dann richten wir uns nach den Regeln, aber die sind alle außerhalb von uns, nicht in uns. Aber jetzt macht Luzifer seine eigene Verkehrsregel. Und er denkt, er könnte fahren, wie er will. Dadurch zerstört er seine Vernunft. Dadurch zerstört er seine Waage, weil er kann nicht als Geschöpf, die Maßeinheit haben. Er kann als Waage nie die Maßeinheit in sich selbst tragen. Und dieses ist das Geheimnis der Sünde, dass Gott ihm über die Vernunft gezeigt hat, Luzifer, du willst durch die Wand, das geht nicht. Die Wand kannst du nicht durchdringen. Du kannst aus einem Geschöpf nie ein Schöpfer werden. Der Verstand muss es dir verbieten, es überhaupt zu versuchen. Aber kann die Vernunft es nicht verbieten? Das heißt, verdreht man und denkt man, man weiß es besser, dann kann Gott nicht mehr helfen. Und so wurde in Luzifer das Irrationale, wir haben es gesehen, der Ersten geboren, die Irrationalität und die Unvernunft. Das heißt, etwas zu versuchen, was nicht geht, ist absurd. Ist gegen das, was uns Gott gegeben hat. Es ist gegen unser Gewissen. Aber Luzifer hat es kaputt gemacht. Dadurch kann man ihm nie mehr helfen. Gott hatte ihm alle Informationen gegeben. Er hatte die völlige Erkenntnis der Liebe Gottes und des Gesetzes. Und er hat sich dennoch gegen die Unvernunft entschieden. Er hat sich dennoch erhoben und hat seinen Verstand als Maßstab gesetzt. Und in dem Moment, wo er seinen Verstand, seine Vernunft als Maßstab setzte, konnte ihm niemand mehr helfen. Genau dasselbe passierte mit den Engeln, die auf Luzifer gehört haben. Da sie ja in der völligen Kenntnis Gottes lebten, konnte ihnen Gott nicht helfen, außer über die Vernunft. Aber gaben sie diese zur Seite und sagten sie, wir können selbst die Maßeinheit sein, wir müssen uns nach dem Gesetz nicht mehr richten, weil wir wägen nach unserem eigenen Maßstab die Dinge. Dann konnte Gott nichts mehr tun für sie. Jetzt kommt Adam und Eva. Adam und Eva wurde klar gesagt, ihre Vernunft, ihrem Verstand, ihr Gewissen. Eva wusste es, als sie geprüft wurde, dass sie nicht essen sollten vom Baum, sondern sie würden sterben. Aber warum aß sie dann? Warum wollte sie ihren Verstand zum Maßstab machen? Warum hat sie sich nicht nach Gottes Gesetz gerichtet, sondern hat die Information genommen und hat gesagt, wenn ich so überlege, ist doch besser, so wie Gott sein. Warum verhält er mir was vor? Gott hat ihn ja das Böse vorenthalten, was ich ja sehr schön finde. Bin froh, eines Tages vom Bösen nichts mehr zu wissen, nichts mehr zu sehen, an das Böse mit nichts erinnert zu werden. Adam und Eva brechen das Gesetz, weil sie wieder ihren Verstand, ihre Vernunft anstelle des Gesetzes Gottes tun. Es ist ganz wichtig, dass wir diesen Prozess verstehen, weil heutzutage kommen wir in diese Not. So, da der Mensch gefallen ist, aber nicht die ganze Erkenntnis Gottes hatte, konnte er durch seinen Fall dennoch errettet werden, falls er von dem Irrtum, dass er jetzt ein Gott ist, befreit werden könnte. Also das heißt, die Fähigkeit wieder hätte zu sehen, wer er wirklich ist, aber nur über seinen Verstand, über die Vernunft. So, während Luzifer und die Engel ihre Vernunft komplett verloren haben, sie haben Intelligenz und so weiter, aber Vernunft ist weg, weil sie gehen gegen das Gesetz. Sie haben sich selbst zum Gesetz erhoben. Damit sind sie nicht mehr fähig, Gott zu vertrauen, einem Gesetz sich zu unterordnen. Sie unterordnen sich nur, weil sie nichts anderes können. Sie gehorchen und sie fahren aus Menschen aus oder sie können das nicht tun, weil Gott stärker ist wie sie. Aber sie sind unvernünftig. Und jeder, der zur völligen Unvernunft kommt, hat keine Chance mehr, auf zurückzukommen. Auch wenn er dann sieht, was die Folgen seines Handelns war, wer die Vernunft kaputt gemacht hat, wer das Gewissen zerstört hat, hat keine Chance mehr, zurückzukommen. So, der Mensch hat also eine Möglichkeit, durch einen Erlöser wieder zu wissen, wer er ist. Und deshalb kommt Christus. Und er muss zwei Dinge erreichen. Er muss einmal die Identität im Herzen des Menschen wegtun. Und dafür kommt er aus seinem Vater, weiß, dass er ein Geschöpf ist, kommt aus der Maria, weiß dort, dass er die Idee vererbt, er sei ein Gott, sein Vertrauen auf Gott, kämpft er in seinem Herzen, in seinem ganzen Leben gegen das und am Kreuz gibt er uns den Sieg über das, was er gesiegt hat. Aber schauen wir uns ein wenig an die Versuchung Jesu. Wieso kann Jesus hier sagen, ich habe das Werk vollendet, das du mir gegeben hast? So, Jesus hat auch einen Willen und er hat auch Bedürfnisse. Er ist ja Mensch geworden wie wir. Und jetzt wird er als seine erste Versuchung in die Wüste gebracht und dort fastet er 40 Tage. Und jetzt ist er hungrig. Und er will nicht nur seinen Hunger stillen, er will auch leben. Und jetzt kommt der Versucher und sagt, mach dir, weil du bist ja der Sohn Gottes, wer bist du denn? ganz, ganz entscheidend, wenn du der Sohn Gottes bist, dann wieso bist du in dieser Lage? Du musst dir heraushelfen, weil schau, dein Vater hat dich vergessen. Mach doch aus diesen Steinen Brot. Du hast es doch, du kannst es doch. Und rette dein Leben. Wodurch siegte Christus? Wir erkennen bei ihm, dass die Versuchung ja echt ist. Die Information kommt auf ihn und sagt, es könnte sein, dass du stirbst, wenn du dir jetzt nicht hilfst. Und dann antwortet Christus. Und das ist seine Vernunft. Bevor er abwägt eine Entscheidung, waltet die Vernunft. Und er sagt, und das kommt ganz deutlich hervor in der Kenntnis seines Gesetzes. Er sagt, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeglichen Wort. Und der Kommentar von Ellen White ist da sehr klar. Er meinte das Gesetz. So, er sagt von dem Gesetz, nach der Richtschnur Gottes lebt der Mensch. Und zitierte damit 5. Buch Mose, Kapitel 5, Vers 8. So, Christus zitiert und sagt, ich bin ein Mensch. Ja, ich brauche Brot, aber mein Leben hängt nicht vom Brot ab. Mein Leben hängt davon ab, dass ich das Wort erfülle. Und er sagt hier, ich habe ihnen gegeben dein Wort, in Vers 5,14, und die Welt hasste sie, denn sie sind nicht von der Welt, wie denn auch ich nicht von der Welt bin. So, Jesus ist sich seines Wesens bewusst. Er weiß, ich bin ein Geschöpf Gottes. Und er handelt. Er verwendet die Vernunft, die Waage. Aber er tut nicht sich als Maßstab, sondern das Gesetz. Hätte Jesus einmal versucht, seine Vernunft, seinen Verstand als Maßstab zu nehmen, dann wäre er kein Mensch gewesen mehr. Dann hätte er als Gott gehandelt. So, es ist mir wichtig, dass wir diesen Punkt verstehen in dieser Lektion. Und ich werde versuchen, in der nächsten Lektion es zu vertiefen. Weil Christus hat immer gesiegt, indem er die Vernunft verwandt hat. Er hatte das Willen, er brauchte Dinge, er war abhängiges Wesen. Er wollte essen, ganz klar. Aber er hat nur dann gegessen, wenn der Vater es ihm zur Verfügung stellte. Wenn es die Zeit war, zu essen. Dann, wenn die Prüfung bestanden ist. Er ist von der Zinne des Tempels nicht gesprungen. Er hat die Reiche dieser Welt nicht angenommen aus der Hand des Bösen. Sie gehörten ja sowieso nicht ihm. Weil er wusste, er ist abhängig vom Vater, nicht von irgendjemand anderem. So, ohne Vernunft können wir deshalb auch das Evangelium nicht verstehen. Es bedarf eines Denkprozesses, nicht eines komplexen Denkprozesses, aber wir müssen ein paar Dinge kennen, um erlöst zu werden. Weil wir müssen uns ja selbst nutzen. Wir müssen wissen, wie wäge ich jetzt die Dinge ab? Aber ich brauche für jede Sache, die ich abwäge, ein Maßstab, der außerhalb von mir ist. So, Christus siegte dadurch, dass er immer bewusst war, wer er ist. Und er waltete die Vernunft, nämlich, dass er eine Waage ist als Mensch, die einen Maßstab hat außerhalb von ihm. Und das war immer sein Vater. Wir können es hier lesen. ab Vers 7, Johannes 17. Nun wissen sie, dass alles, was du mir gegeben hast, sei von dir. Denn die Worte, die du mir gegeben hast, da habe ich ihnen gegeben. Und sie haben es angenommen und erkannt wahrhaftig, dass ich von dir ausgegangen bin und glauben, dass du mich gesandt hast. Das heißt, diese Jünger kommen zurück und verstehen das Gesetz und sagen, sie nehmen es an. Sie walten ihre Vernunft. Sie lehnen es nicht ab. Und alles, was mein ist, das ist dein. Und was dein ist, das ist mein. Und ich bin in ihnen offenbart oder verklärt. Und ich bin nicht mehr in der Welt. Sie aber sind in der Welt. Ich komme zu dir, heiliger Vater, halte sie in deinem Namen, die du mir gegeben hast, dass sie eins seien, gleich wie wir. So, das ist ein Studium, da müssen wir noch einige Stunden dran knabbern, das heißt, es auseinandernehmen, um die Tiefe dieser Worte zu verstehen. Sie sind nämlich Worte unseres Erlösers. Sie sind Worte, die uns enorm weise machen, wenn wir sie verstehen. Aber wir müssen dadurch die Vernunft walten. Aber die Vernunft braucht das Gesetz, damit sie sich nicht verliert. Deshalb, die Vernunft ist auch bei mir das Zünglein an der Waage. Und die größte Gefahr, in der ich bin und in jeder Mensch ist, ist durch den Irrtum unseres Herzens, dass wir die Vernunft ohne Maßstab verwenden. Das heißt, dass wir uns selbst als Maßstab hinsetzen. Deshalb sind Menschen, die denken, notwendig, aber sie sind in der Gefahr, wenn sie das Wort, das Christus gebracht hat, das Gesetz, nicht verstehen, wenn sie die Kenntnis des Gesetzes nicht haben, dann werden sie, dann wenn die Information kommt, sich selbst als Maßstab hinsetzen und damit machen sie sich selbst kaputt. So, wir brauchen die Vernunft. Sie ist die Gabe Gottes. Sie ist das königliche, es ist die königliche Gabe Gottes an uns Menschen. Wir müssen nur etwas ganz vorsichtig sein. Und da muss uns unser Gewissen helfen, dass wir nicht die Vernunft zum Maßstab setzen. Und das in dieser Situation sind wir alle Einzelne. Ich gebe ein kleines Beispiel in der religiösen Welt. Gibt es unterschiedliche Themen, die man unterschiedlich ansieht. Ein Mann kam zu mir, als ich vor kurzem einen Vortrag gehalten hatte und erklärt habe, dass die böse Identität in uns angeboren ist, aber dass Sünde nicht angeboren ist, sondern nur wir sind mit einer Unfähigkeit geboren, Gott zu vertrauen. Und damit sündigen wir. Aber nicht mit der Sünde. Das heißt, die Sünde ist ja eine Tat, es ist eine Aktion, die aus Vernunft und Unterbewusstsein und so weiter zusammengestellt ist. Und jetzt kommt der Mann zu mir am Ende und sagt, ich bin nicht einverstanden. Ich habe 40 Seiten Zitate gesammelt von Ellen White, in denen es steht, dass der Mensch als Sünder geboren ist. Nun, wir alle wollen ja die Wahrheit wissen. Das ist festgelegt. Wir sehen nun nicht, dass durch unsere verkehrte Identität, wenn wir schon die Vernunft walten lassen, sie als Maßstab erheben. Ich konnte ihm sagen, es gibt kein einziges Zitat. Es gibt auch in der Bibel keinen einzigen Bibeltext, womit irgendjemand beweisen kann, dass wir als Sünder geboren sind. Dass wir mit einem Unfähigkeit, mit einem Handicap geboren sind, ganz klar. Aber wir sind nicht mit einer Tat geboren. Die Tat üben wir selber aus. Es ist unmöglich, dass du eine Tat vererbst. Wir können nur Unfähigkeit vererben, aber nicht Taten. So, was passiert mit den 40 Seiten Zitaten oder mit den, weiß nicht wie viele Bibeltexten jemand anführen könnte? Sie bedürfen einer Interpretation. Und ich habe mir die Zitate dann, ich kenne sie ja auch alle. Und ich konnte ihm von dem ersten an, wir haben da nicht lange gesprochen, weil manchmal, wenn der Mensch überzeugt ist, dass er richtig ist, dann kannst du ihm die Augen auch nicht mehr öffnen. Auch wenn du 1000 Zitate bringst. Deshalb müssen wir alle uns einigen auf, und es geht ja gar nicht anders, auf den Maßstab. Aber den Maßstab hat Gott festgesetzt. Das ist das Gesetz. Und jeder, der das Gesetz kennt, wenn er dann gegen das vorgeht und sagt, weiß es dennoch besser, dann kann ihm niemand mehr helfen. Aber wir sind meistens durch unseren Irrtum, unserem Herzen so blind, dass wir nicht sehen, dass wir unseren Verstand als Maßstab hingesetzt haben. Der Mann interpretiert in all die Zitate seine eigenen Ideen hinein. Weil er hat ja nicht die Kenntnis des Gesetzes. Ich habe gesagt, schau, würdest du das Gesetz kennen, würdest du wissen, dass es kein einziges Zitat gibt, ohne dass du die Bibel hier liest, ohne dass du Ellen White hier liest, weißt du, dass es sowas nicht gibt. Das gibt es wirklich nicht. Jemand, der inspiriert ist von Gott und die Bibel ist inspiriert von Gott, er geht nicht gegen sein Gesetz vor. Auch wenn es Worte da drin wären, die uns verführen könnten, dass wir glauben, es sollte so sein, dann haben wir aber wiederum unseren Verstand, unsere Vernunft als Maßstab gesetzt und haben nicht das Gesetz genommen als Maßstab für die Interpretation. Wir müssen dieses Problem verstehen. Sonst sind wir in der größten Gefahr. Und wenn in der Gefahr, nämlich verloren zu gehen, in der Gefahr, uns zu täuschen, nämlich im Bewusstsein zu täuschen. Aber Gott hat uns doch die Vernunft noch freigelassen. Wir können über die Vernunft, über das Gewissen, können wir sehen, was wir tun und nicht, und auch wenn wir es noch nicht ändern können. Das ist doch eine fantastische Sache. Ich kann sehen, ich bin festgebunden, und ich kann sehen, ich komme da nicht raus. Aber ich kann es erkennen. Aber wenn ich jetzt in der Vernunft nicht mehr die Dinge erkennen kann, dann wer soll mir helfen? Dann ist die Blindheit, die geistige, komplett. So, lasst uns zusammenfassen. Die Einigkeit, für die Christus betet, damit wir alle eins seien, kann nur dadurch kommen, dass wir wissen, dass wir Geschöpfe sind. Als Geschöpf sagt dir die Vernunft, dass du die Information, von der du abhängig bist, nur abwiegen kannst mit dem Gesetz, was die Wahrheit ist. Du wiegst ab, aber beides kommt und ist außerhalb von dir. Du bist der Handelnde, aber du brauchst klare Orientierung, für was auf dich zukommt. Und hätte Eva und Adam, als die Information kam und die Versuchung zu essen, das Gesetz genommen, wären sie nie gefallen. Aber sie haben ihren Verstand, ihre Vernunft gesagt, hey, wieso denn nicht? Wieso können wir denn nicht selber wissen, was wir wissen sollen und nicht? Wir heute, wir kommen auf die Welt sozusagen in dieser Unkenntnis. Dennoch hat uns Gott durch die Gnade die Vernunft freigelassen, das Gewissen. Jeder kann über das Gewissen erkennen, wo er steht, wenn es noch nicht ganz kaputt ist. Wenn es ganz kaputt ist, ist der Mensch nicht mehr rekuperierbar, so wie die Leute zur Zeit Sodoms und Gomorras, wie zur Zeit Noahs. So, lasst uns darum bitten und ringen, dass wenn wir lesen das Zeugnis, wenn wir die Informationen auseinandernehmen müssen, weil wir müssen das tun, so ist der Geist gemacht, Wir wissen, dass der Maßstab, mit dem wir arbeiten, nicht wir selbst sind, sondern der Maßstab ist das Gesetz. Und nehmen wir für unseren Verstand immer das Gesetz, dann werden wir nie fehlurteilen in dem, was wir tun. So wie Christus, der gesagt hat, ich habe dein Wort gehalten. Das heißt, ich habe mich an dein Gesetz gehalten und ich bin nicht gefallen. So habe ich ihnen nun dieses Wort gegeben. Und wenn sie sich an dieses Wort halten, werden sie ihren Verstand, ihre Vernunft nicht erhöhen, sondern sie sind willig, zum Kreuz zu gehen, damit die falsche Identität entfernt wird und wieder die Vernunft an die Regierung kommt, dass ich weiß, dass ich eine Waage bin, die den Maßstab für alles Abwiegen außerhalb von sich hat. Nur so ist Einigkeit möglich. Alle die, die sich nach dem Gesetz Gottes richten, werden eins sein. So wie Christus eins war mit dem Vater, so werden auch alle, die den Maßstab Gesetz nehmen, um alles abzuwiegen, eins sein mit Christus und durch ihn letztendlich das erreichen und eins sein mit dem Vater und damit auch eins mit denen, die dasselbe haben in ihrem Leben. Amen.